Ja, schönen guten Tag. Ich möchte Sie begrüßen zur heutigen Veranstaltung. Ich nehme an, Sie sind komplett und wir können durchstarten. Gut, in der heutigen Veranstaltung unserer Vorlesung soll es also um die Diagnostik von Nierenerkrankungen gehen. Ich möchte Ihnen auf der einen Seite Untersuchungen vorstellen, wie man die Nierenfunktion halt darstellt, wie man verfolgt, wie die Nierenfunktion sich entwickelt. Wir werden eine Reihe von verschiedenen differentialdiagnostischen Parametern Ihnen halt darstellen und ein besonderer Schwerpunkt wird sein, dass wir Untersuchungen direkt im Urin uns dann halt angucken. Gut, ich habe das Ganze, was die heutige Vorlesung angeht, wie folgt denn mal für Sie gegliedert. Wir werden zunächst uns Untersuchungen angucken, die man halt durchführt, indem man Blut abnimmt und sich nur das Blut halt untersucht. Das sind einerseits halt Funktionsuntersuchungen mit den hier oben drei dargestellten Parametern. Es geht dann, wie Sie wissen, um die sogenannte glomeruläre Filtrationsfraktion. Weitere und diese Untersuchungen haben halt keine differentialdiagnostische Bedeutung. Dann gibt es aber eine ganze Reihe von Parametern, die halt differentialdiagnostisch eine Aussagekraft haben. Da geht es dann um den Antistreptolysin-Titer, die Anti-DNase B oder auch verschiedene Untersuchungen am Komplementsystem. Wie gesagt, differentialdiagnostische Bedeutung hat das Ganze. Dann wird sich das fortsetzen, was die Funktionsuntersuchungen angeht. Sie wissen, die hier oben dargestellten klassischen Parameter haben eine sehr große diagnostische Lücke. Das möchte man halt verbessern. Da gibt es einerseits dann die sogenannten Schätzclearance-Berechnungen und andererseits Untersuchungen, reine Clearance-Untersuchungen, die darauf zurückgehen, dass man sowohl Blut abnimmt, wie aber auch Urin, 24-Stunden-Urin halt und Messungen beiden macht und das Ganze verrechnet. Die diagnostischen Lücken sind dann hier viel, viel geringer, aber der Aufwand ist auch sehr viel höher. Und letztendlich werden wir dann zu sprechen kommen auf reine Urinuntersuchungen. Da geht es dann einerseits darum, darzustellen, wie es mit dem Tubulusapparat halt aussieht. Und auf der anderen Seite geht es darum, festzustellen, wie sieht es um die Glomeruli aus, das Filter, in welchem Zustand ist das. Im Praktikum in dieser Woche am Nachmittag werden wir uns dann vor allen Dingen mit Urinteststreifen und der Eskalation Urinsedimenten halt auseinandersetzen. Gut, zunächst mal sehen Sie hier dargestellt die den meisten sehr gut bekannten Parameter, den Harnstoff und auch das Kreatinin. Da wird also sehr häufig ja vom Gebrauch gemacht. Man kann im Allgemeinen sagen, dass das Kreatinin noch der leistungsfähigere Parameter von diesen klassischen Parametern Harnstoff und Kreatinin ist. Und ein neuerer Parameter, den vielleicht viele von Ihnen noch nicht so kennen, das wäre das Cystatin C. Ich mache da gleich detailliertere Ausführungen halt zu. So, was sind jetzt zunächst mal Indikationen dazu, dass man halt diese Funktionsuntersuchung macht mit dem Harnstoff und dem Kreatinin? Wie gesagt, am meisten verwandt ist eigentlich das Kreatinin. Es ist festzustellen, zunächst mal bei Routineuntersuchungen des Hausarztes, ob die Nieren in Ordnung sind oder auch nicht. Und dann wird dann häufig halt Blut abgenommen und die Kreatininkonzentrationen werden im Blut halt bestimmt. Und wenn sie unauffällig sind, dann leider muss man sagen, was nicht ganz korrekt ist, wird daraus geschlossen, dass die Niere in Ordnung ist. Das ist allerdings nicht der Fall, sondern man muss wissen, dass die diagnostische Lücke vom Harnstoff 75% halt ist und auch vom Kreatinin 50%. Das heißt, eine Ausschlussdiagnostik ist das auf keinen Fall. Man kann das nur orientierend quasi benutzen. Sehr wohl umgekehrt, wenn Sie dann bei diesen Parametern Auffälligkeiten sehen, dass also die Referenzwerte überschritten sind, dann natürlich muss man sich um die Patienten kümmern. Aber meistens sind die Erkrankungen schon relativ weit fortgeschritten. Man kommt also relativ spät, muss man sagen. Der nächste Punkt wäre, dass man diese Parameter halt einsetzt zum Monitoring. Das heißt, wenn Sie Patienten haben, die eine Nierenschwäche haben, eine Insuffizienz, dann verfolgt man gerade über das Kreatinin, wie die sich so entwickeln, wie die auf klassische Therapie mit Medikamenten halt ansprechen. Des Weiteren ist Kreatinin sehr wichtig, um festzustellen, wer ist denn jetzt konservativ so ausgereizt, dass er halt dialysiert werden muss. Dann wird man feststellen, wie häufig muss er dialysiert werden und auch wie intensiv. Und dann gibt es das Thema, dass viele Medikamente halt der Niere selber sehr also sie gefährden können, dass sie nephrotoxisch sind, wie Sie hier sehen. Da zählen einige Analgetika zu, ganz bekannt beispielsweise Phenacetin. Ganz viele Patienten, die in der Vergangenheit dieses Analgetikum genommen haben, haben schwere tubuläre Schäden und letztendlich eine Niereninsuffizienz entwickelt. Und sehr gefürchtet sind auch bei den Antibiotika die sogenannten Aminoglykoside. Wenn man die falsch dosiert, ganz häufig hat man dann halt schwere Niereninsuffizienz, tubuläre Schäden treten halt auf, aber auch Innenohrprobleme, das heißt ganz häufig Schwerhörigkeiten. Und das heißt, bei all diesen Medikamenten, die dann nephrotoxisch sein könnten, guckt man sich über das Kreatinin an, wie steht es schon um die Niere, und wenn die in einem schlechten Zustand ist, würde man zunächst mal nephrotoxische Medikamente möglichst vermeiden oder aber, wenn man sie dann schon einsetzen muss, sie in einer reduzierten Art und Weise halt verwenden. Kritisch natürlich auch Zytostatika. Das heißt, über die Kontrolle, wie ist die Nierenfunktion, wird man also diese Antibiotika adjustieren von ihrer Dosierung her. Und des Weiteren ist es dann allerdings so, dass nicht nur Medikamente von Bedeutung sind, die die Niere halt selber schädigen können, sondern ganz, ganz viele Medikamente werden ja über die Niere ausgeschieden, allen voran natürlich die Hydrophilen, aber es sind auch die Hydrophoben, sprich die Lipidlöslichen, die werden halt nach Verstoffwechselung von der Leber ebenfalls wasserlöslich sein. Und da muss man bei vielen Medikamenten halt darauf aufpassen, wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, dass man die halt in ihrer Dosierung zu reduzieren hat. Und wie macht man das? Das will ich Ihnen ganz kurz mal am Beispiel vom Digoxin halt darstellen. Bestimmte digitales Präparate, allen voran das Digoxin, haben eine sehr geringe therapeutische Breite und es ist in der Vergangenheit dann sehr häufig zu Komplikationen gekommen, zu vielen Todesfällen. Das wissen die meisten Ärzte auch, man guckt die Beipackzettel rein und sieht dann in etwa, wie das zu dosieren ist. Ich habe das vor 20 Jahren noch so kennengelernt, als keine vernünftigen Möglichkeiten bestanden, diese Medikamente im Blut zu bestimmen, dass man wie folgt vorgegangen ist, wenn jemand also Herzinsuffizienz war und oder aber auch Rhythmusstörung hatte. Dann hat man zunächst mal vorsichtig aufgesättigt bis zu dem Punkt, wo die Herzinsuffizienzzeichen sich nicht mehr präsentiert haben oder auch die Rhythmusstörungen sich zurückgebildet hatten. Und dann hat man des Weiteren die Patienten dazu aufgefordert, sofort Bericht darüber zu erstatten, wenn sie halt Farben sehen würden, wenn die Welt für sie halt so unter einem leichten Gelb oder rosaroten Schleier irgendwie wahrnehmbar ist. Das ist nämlich der Bereich, wo der Patient dann in der klinischen Situation ist, dass das toxisch werden kann. Und typischerweise, wenn das erreicht war, hat man die Dosierung so um 20-30% zurückgefahren. Das war dann meistens eine ziemlich gute Einstellung. Aber ganz sicher konnte man sich auch bei diesem Vorgehen nicht sein. Und heute würde man das anders machen. Da kann man halt, wenn man die Nierenfunktion überprüft hat, indem man Kreatinin im Blut gemessen hat, gucken, wie verschiedenste Medikamente dann einzustellen sind. Und dazu benutzt man Computerprogramme oder im einfachsten Fall geht man hier auf so eine Internetseite wie von der Universität Heidelberg, zu erreichen hier über diese Internetadresse dosing.de. Und dann sehen Sie hier einen Punkt, dass Sie dann halt anklicken können, Dosierung von Medikamenten bei Niereninsuffizienz. Und wenn Sie da reinklicken, kriegen Sie eine Übersicht eigentlich über alle Medikamente, die in Deutschland halt klinisch angewandt werden. Und das habe ich für Sie hier mal kurz gemacht mit dem Digoxin, wie das zu dosieren ist bei Niereninsuffizienz. Da kriegen Sie zunächst mal auf der Internetseite ein paar kurze Informationen. Da heißt es zunächst mal, dass Digoxin extrarenal ausgeschieden wird, zu einer Fraktion, also die Fraktion ist 0,3, das heißt mit anderen Worten, 70% werden halt renal eliminiert, wenn jemand gesund ist, und andererseits beträgt die Halbwertszeit halt 36 Stunden zunächst mal. So, und wenn Sie jetzt einen Patienten zu versorgen haben, der was an der Niere hat, dann gehen Sie wie folgt vor. Auf dieser Internetseite würden Sie dann hier eintragen, wie alt er ist. Ich habe hier beispielsweise mal einen Patienten simuliert, der 50 Jahre alt sein soll, der ein Gewicht von 70 Kilogramm hat. Und weil das ein Mann sein soll, wird hier der Faktor 1,1 halt angeklickt. Und dann des Weiteren müssen Sie bei Ihrem Patienten im Blut, im Serum, das Kreatinin mal bestimmt haben. Hier habe ich mal eingetragen, dass der beispielsweise, Sie wissen, der Referenzwert geht bis 1,1, dass also der leicht erhöht ist mit 2 Milligramm pro Deziliter. Und ein zweiter Patient, den habe ich hier auch nochmal simuliert, mit 4 Milligramm pro Deziliter. So, und zu was führt das jetzt? Da können wir zunächst mal feststellen, dass das Programm Ihnen mitteilt, dass die Kreatinin-Schätzclearance jetzt reduziert ist. Sie wissen, die liegt typischerweise bei 110 bis 120 bei einem gesunden jungen Mann und sie ist also jetzt reduziert auf 44 Milliliter pro Minute. Dann ist die Ausscheidungskapazität dann von 100% herabgesetzt auf 61%. Moment, ich habe hier auch noch ich kann das noch ganz kurz sagen. Im zweiten Fall ist das noch mehr reduziert, die Schätzclearance. Und die Ausscheidungskapazität wäre dann im ersten Fall auf knapp 60 reduziert, im zweiten Fall sogar auf 45%. Und letztendlich kann man dann feststellen, dass die Ausscheidungszeit für dieses Medikament dann auch nicht mehr 36 Stunden beträgt, sondern im ersten Fall knapp 60 Stunden, im zweiten Fall fast 80 Stunden. Und letztendlich wird Ihnen dann angezeigt, sehr konkret zur Dosisoptimierung, was Sie da machen sollten. Entweder nehmen Sie die Tabletten und nehmen kleinere Größen, die etwa so 60% groß nur sind. Das werden Sie aber teilweise am Markt dann gar nicht zur Verfügung haben. Und Sie dürfen die Medikamente ja auch nicht irgendwie einfach so teilen. Dann würde die Pharmakokinetik wegen der Galenik nicht mehr gut funktionieren. Also haben Sie als zweite Stellschraube die Möglichkeit, das Dosierungsintervall zu verändern. Sie könnten beispielsweise mit der bisherigen Dosierung dann so verfahren, dass Sie halt es seltener geben, das heißt also mit den Faktor 1,6 da berücksichtigen würden. Und vielfach ist es halt so, dass Sie eine Kombination aus beiden wählen. Sie gucken sich an, welche Medikamentengrößen im Angebot sind und würden dann sowohl über die Größe der Medikamentendosis wie andererseits über die Zeit halt verfahren mit diesem einfachen Dreisatz. Trotzdem geht immer wieder noch was schief. Ich habe dann beispielsweise mal in der französischen Schweiz gearbeitet und da war eine Patientin, die schwer herzinsuffizient war, kleiner oder die hoch weniger als 50 Kilogramm, und wir hatten dann aufgeschrieben, dass sie morgens eine halbe Tablette kriegen sollte, mittags, abends und zur Nacht keine. Und wir hatten eine französische Schwester dort, die in der ersten Woche tätig war auf einer Station, und die hat das leider falsch verstanden, wie das Ganze zu geben ist, und hatte verstanden, dass man morgens ihr eine verabreichen soll, zum Mittag halt zwei und des Weiteren dann keine weiteren zwei mehr. Aber wenn Sie sich das mal ein bisschen genauer angucken, werden Sie sehen, das ist ohne weiteres die sechsfache Dosis. Und dementsprechend am Freitag hatten wir dann eine kleine Katastrophe. Die Patientin war kollabiert, hatte erbrochen. Als man sie dann wieder ansprechen konnte, hat sie berichtet, dass sie das ganze Regenbogenspektrum quasi gesehen hat. Und wir haben es dann, ist es nicht tödlich ausgegangen, das ganze Medikament natürlich abgesetzt. Ich hatte noch die Neigung, den Spiegel auch nochmal zu bestimmen, weil mich interessiert hätte, was da so passiert ist. Und die älteren Kollegen haben mich davor gewarnt, haben gesagt, jetzt werden wir hier nichts weiteres dokumentieren, ist kritisch genug oder schlecht genug gelaufen. Und wie gesagt, es kann ganz häufig in der täglichen Praxis halt was schief gehen. Und heute kann man halt froh sein, dass man diese Medikamente zusätzlich auch zur Kontrolle im Blut halt messen kann. Das spielt auch immer eine große Rolle, wenn jemand beispielsweise eine Diarrhoe hat oder andere Probleme am Rande, dann wäre das sicherlich der Goldstandard, um dann nochmal gegenzuprüfen. Gut, dann möchte ich also Ihnen diese Funktionsparameter näher darstellen. Da würden wir mal beginnen, zunächst mal mit dem Harnstoff. Ja, der ist halt von einer ganzen Reihe von Imponderabilien abhängig, exogenen Einflussgrößen, nämlich ob jemand viel Proteine zu sich nimmt oder ob er im katabolen Zustand ist. Also beispielsweise, das wäre der Fall, wenn Fieber vorliegt oder eine Neoplasie und die Patienten kachektisch sind, oder wenn einer einfach zu wenig isst und fastet. Davon ist er also schon mal sehr stark abhängig. Des Weiteren sollten Sie wissen, dass Harnstoff sowohl über die Glomeruli filtriert wird, zusätzlich über das Tubulussystem sezerniert, und dann wird er auch noch wieder absorbiert. Und gerade die Absorption, die ist jetzt sehr variabel. Da muss man sagen, wenn jemand normal viel trinkt, beispielsweise 1,5 bis 2 Liter am Tag, dann ist da eine gute Perfusion und nur relativ wenig wird reabsorbiert, etwa 30%. Anders sieht das aus, wenn jemand durstet, dann haben wir wenig Perfusion, wir haben eine lange Kontaktzeit und relativ viel von dem Harnstoff kann dann im Tubulussystem wieder reabsorbiert werden, und das führt dann sehr schnell dazu, dass die Harnstoffwerte sehr hoch sind. Das wäre eine physiologische Situation, wenn jemand halt durstet, das ist klinisch nicht so relevant. Aber derselbe Mechanismus, der spielt jetzt eine Rolle, wenn Sie Patienten mit einer Niereninsuffizienz haben und ein akutes Nierenversagen beispielsweise auftritt. Da hätten wir halt die Situation, dass diese Patienten kaum noch eine Diurese haben, man spricht von Oliguria oder Anurie auch, ganz, ganz lange, also viel Möglichkeit, dass Harnstoff reabsorbiert wird, und deswegen sehr, sehr hohe Werte vom Harnstoff sehr schnell dann im Blut. Und wie gesagt, unter den Bedingungen, dass wir ein akutes Nierenversagen haben, ist das ein sehr empfindlicher Parameter, um aufzuzeigen, dass sich sowas ereignet oder aber auch, wie der Patient sich dann über die Zeit erholt oder auf eine Therapie anspricht. Da ist der Harnstoff dann bei dem Kreatinin beispielsweise deutlich überlegen. Ein anderes Beispiel wäre aus in der Nierentransplantation, wenn wir Abstoßungen frühzeitig erkennen wollen, ist es so, das sind ja immunologische Prozesse. Es führt dann zunächst mal zu leichten Entzündungsreaktionen in der Niere, ohne dass irgendeine Klinik schon zu beobachten ist. Ja, und unter diesen Bedingungen der Schwellung haben wir auch eine sehr schlechte Perfusion wieder, eine Antidiurese. Und sehr früh können wir dann erleben, dass der Harnstoff ansteigt, also deutlich früher als das Kreatinin. Ich will Ihnen also damit sagen, als Take-Home-Message quasi, Harnstoff ist zwar nicht ein besonders guter Parameter, aber bei bestimmten Fragestellungen sehr wohl gut geeignet und dann beispielsweise auch dem Kreatinin halt überlegen. Grundsätzlich kann man sagen, ja, ist das aber ein sehr unbefriedigender Parameter. Erhöhte Werte, die höher als der Referenzwert sind, die werden erst festzustellen sein, wenn die GFR eingeschränkt ist um 75%. Ja, also als Frühindikator keineswegs geeignet, wie er im Labor bestimmt wird, spielt für Sie keine große Rolle. So, dann kommen wir zu diesem sehr wichtigen Parameter, der im Allgemeinen präferiert wird, präferiert auf jeden Fall gegenüber dem Harnstoff in der klinischen Versorgung. So, der ist jetzt auch von bestimmten Rahmenbedingungen abhängig. Sie wissen, dass der abhängig ist davon, wie die Muskelmasse ist. Sie werden beispielsweise bei jemandem, der Bodybuilding macht, halt sehr hohe Kreatininwerte finden. Und das zeichnet allerdings nicht unbedingt an, dass eine Niereninsuffizienz vorliegt. Aber umgekehrt ist es so, Leute, die geringe Muskelmasse haben, also ein Leptosom-Körperbau, kleine Kinder, ältere Patienten oder aber auch weiblichen Geschlechts sind, da haben wir relativ niedrige Werte. Und das ist dann halt so, dass dieser Parameter sehr spät erst reagiert. Das heißt, bei diesen Kollektiven würde der also keine besonders große Empfindlichkeit haben, zu spät anspringen. Das heißt, relativ häufig falsch negativ halt ausfallen. Hier sehen Sie, wie im Laufe des Lebens dieser Parameter sich dann verhält. Ja, über die Kinderjahre, Adoleszenz bis zum 18. Lebensjahr werden da Werte erreicht, die einem Erwachsenen entsprechen. Und dann ist der Wert relativ konstant über lange Zeit, wenngleich die GFR sich ab dem 30. Lebensjahr etwa um 10% pro Lebensdekade verschlechtert, aber weil die Muskelmasse meistens auch abnimmt, wird das kaschiert und man kann das nicht ohne weiteres halt so wahrnehmen. Gut, bei diesem Parameter, dem Kreatinin, ist es dann so, dass der auch eine große diagnostische Lücke hat, jetzt allerdings Gott sei Dank nicht von 75%, sondern nur von 50%, reagiert also schon empfindlicher, aber letztendlich müssen Sie sich vor Augen halten, dass die Hälfte der Nierenfunktion baden gegangen ist quasi, wenn beispielsweise jemand eine Lebensspende machen würde seine Niere einem Kind beispielsweise spenden, dann wäre er schlagartig an diesem Punkt angelangt. Weil da eine große diagnostische Lücke ist, möchte man natürlich Ansätze verwenden, um die zu schließen. Und der beste Ansatz wäre quasi, sowohl im Blut wie im Urin Abnahmen zu machen, Konzentrationen durchzuführen und das Ganze zu Kreatinin-Clearance halt dann verrechnen. Aber der Aufwand ist relativ hoch. Die Patienten müssen halt mindestens zweimal in die Praxis kommen und beim Sammeln passieren halt sehr häufig Fehler. Und eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, ist, jetzt auf die Urinabnahme zu verzichten und eine sogenannte, aus den Werten, die im Blut gemessen werden, mathematisch zu verrechnen, wie die Kreatinin-Clearance denn aussehen könnte. So, und da haben sich dann über die Jahre viele Wissenschaftler mit auseinandergesetzt, beispielsweise Cockcroft und Gold. Und die haben dann eine Mathematik entwickelt, wie man das zu einer Schätzclearance verrechnen könnte. Und in diesen Algorithmus geht dann einerseits die Serumkonzentration im Blut, also die Blutkonzentration halt ein, und dann wird das Ganze verrechnet mit dem Alter und dem Geschlecht, aber auch dem Gewicht des Patienten. Und die funktioniert ganz gut. Trotzdem hat man sich gesagt, kann man das nicht irgendwie weiter optimieren? Man hat sich gefragt, bestimmte Patienten, die eine sehr eingeschränkte Nierenfunktion haben, die eine Kreatinin-Clearance von 60 Milliliter pro Minute haben oder geringer, kann man da zu verfeinerten Aussagen halt kommen? Ja, und dann tatsächlich andere Wissenschaftler haben dann die sogenannte MDRD-Formel halt entwickelt. Das geht zurück darauf, dass es eine Multicenter-Studie gab, die hieß Modification of Diet in Renal Disease, deswegen also die Abkürzung MDRD. Und diese Formel funktioniert jetzt besonders gut bei Patienten, die kritisch krank mit der Niere sind. Wenn Sie also Zytostatika oder Antibiotika halt einsetzen wollen, dann empfiehlt es sich, mit dieser Formel halt zu rechnen. Es geht da wieder die Kreatininkonzentration im Blut ein, andererseits das Alter und auch das Geschlecht, wie zusätzlich auch die Rasse. Und da wir im Zentrallabor ja die Stammdaten der Patienten kennen, wie alt sie sind, was für ein Geschlecht sie haben, ist es so, dass wir für alle nephrologischen Stationen oder Intensivstationen oder onkologische Stationen dann immer das automatisiert halt verrechnen und dann zu den Befunden, die wir im Blut gemessen haben, zusätzlich diese MDRD-Schätzclearance halt mit ausgeben. Was wir nicht wissen, wir beziehen das immer auf Kaukasier, wenn in seltenen Fällen das mal ein Asiate ist oder aber auch ein Afrikaner, müssen die Ärzte auf der Station das halt wissen und im Taschenrechner das Ganze noch mal ein bisschen verfeinern. Und dann gibt es die Fragestellung, wie kann man den Patienten, die was an der Niere haben, besonders früh als kritisch identifizieren. Und da gibt es dann eine andere Spielart, die sogenannte CKD-Formel. Die ist jetzt darauf optimiert, bei Patienten, die noch eine sehr gute Nierenfunktion haben, möglichst früh sich anzeigen zu lassen, dass es doch sich schlecht entwickelt. Also die wäre zum Screening in der Bevölkerung ganz gut geeignet oder bei potenziellen Risikokandidaten, während, wie gesagt, die andere Formel dazu geeignet ist, wenn die deutlich schlecht sich entwickelt haben, das genau verfolgen zu können. Gut, was das Kreatinin angeht, müssen Sie wissen, dass es zwei verschiedene Arten der Bestimmung gibt. Jaffe ist eine einfache Farbreaktion, die funktioniert in fast allen Fällen sehr gut. Nur selten ist es mal so, dass sie halt versagt aufgrund von Interferenzen. Das ist der Fall, wenn beispielsweise Glucose erhöht ist oder Kotionkörper halt vorliegen oder freies HB vorliegt. Und da hat man im Hintergrund halt die Möglichkeit, dann in allen Labors halt das Ganze auch enzymatisch bestimmen zu lassen. Dieser Parameter steht auf den Anforderungsscheinen meistens direkt daneben. Und diese Messungen sind dann ein bisschen verlässlicher. Im Allgemeinen, wenn jemand relativ unkritisch unterwegs ist, kann man sagen, ergibt das dieselben Werte, dieselben Referenzwerte und die Werte korrelieren auch sehr gut miteinander. Aber wie gesagt, wenn Sie problematische Patienten haben, greifen Sie lieber auf das Enzymatische zurück. Früher hat man das ungern gemacht, weil diese Untersuchungen deutlich teurer waren. Die enzymatischen kosten das Zehnfache. Aber heute ist es so, dass im Labor eine Reaktion nach Jaffe nur 5 Cent kostet, die kostet 20 Cent, da sind also kaum wirtschaftliches Gut dahinter und deswegen, wenn Sie es gut mit Ihrem Patienten meinen, greifen Sie doch relativ großzügig immer zu diesen enzymatischen, die im Zweifelsfall immer die richtigeren sind. Gut, dann gibt es einen weiteren Parameter, ich kenne ihn seit 20 Jahren aus der Wissenschaft, seit etwa 5 Jahren ist er dann auch in größeren Kliniken eingeführt, das sogenannte Cystatin C. Man wusste über viele Jahre gar nicht, was der Parameter im Körper so macht. Aber es reichte aus, dass er diagnostisch halt hilfreich ist. So, man kann sagen, dass dieser Parameter, das Cystatin C, von allen kernhaltigen Zellen halt produziert wird, sehr konstant. Und er ist dann halt nicht abhängig von vielen exogenen Einflussgrößen, wie beispielsweise der Ernährung, der Muskelmasse, von Fieber, dem Alter oder dem Geschlecht. Also ein sehr robuster, klinisch einfach zu kalkulierender Parameter und einzig und allein bestimmte Super-Experten haben in den letzten Jahren so ein paar Publikationen rausgehauen, wo dann aufgezeigt worden ist, wenn jemand sehr viel raucht oder eine deutliche Schilddrüsenunter- oder Überfunktion hat oder bestimmte Medikamente gegeben werden, dass das mal leicht verfälscht sein kann. Aber im Allgemeinen können Sie sagen, dass dieser Parameter sehr, sehr robust ist und sich für die Analytik sehr gut eignet. So, und dieser Parameter, der hat jetzt noch eine geringere diagnostische Lücke, liegt so zwischen 20-30%, wie die Experten halt so festgestellt haben. Gut, der Referenzbereich geht bis etwa 1 Milligramm pro Liter. Werte, die höher sind, werden dann als kritisch zu erachten. Und jetzt kann man dasselbe Spiel wie eben mit Kreatinin auch mit dem Cystatin C machen. Man kann da mit Mathematik das Ganze ein bisschen verfeinern. Man kann also eine Schätzclearance für Cystatin C halt berechnen. Die ist hier für Sie kurz dargestellt, wie die Mathematik so aussieht. Muss sich natürlich keiner merken. So, und zu was führt das jetzt, wenn Sie das anwenden? Sie sehen hier mal 15 Patienten berichtet, auf der X-Achse sind die zunächst mal gelistet. Ein großer Teil davon, nämlich 11, wie ich mir eben nochmal angeguckt habe, hat eine eingeschränkte Nierenfunktion. Cystatin C ist also größer 1. Das wären zunächst mal die grünen Balken. Und jetzt kann man mit dieser Kreatinin oder mit der Cystatin 10 Schätzclearance halt ausrechnen, wie die Inulin-Clearance berechnet halt aussehen würde. Sie wissen, Inulin-Clearance, das ist der absolute Goldstandard, da müsste man auch eine exogene Substanz extra für spritzen. Aber auf die möchte man das mal beziehen und das sind zunächst mal, was das Berechnete angeht, hier diese blauen Balken und dann sehen Sie, dass sich diese Werte zum Cystatin C selber natürlich invers verhalten. Und bei diesen 15 Patienten hat man mal die Mühe dann sich gemacht, tatsächlich Inulin zu applizieren und die Inulin-Clearance zu messen. Das wären jetzt die roten Balken. Und Sie sehen, wie man mit dieser Mathematik halt diese Inulin-Clearance, die berechnet ist und diejenige, die gemessen worden ist, enorm nah beieinander liegt. Und auf diese einfache Art und Weise kann man also Laborparameter heute verfeinern, verbessern. Gut, dann geht es um, während diese drei genannten Parameter, Harnstoff, Kreatinin und Cystatin C, rein funktionelle Bedeutung nur haben, die Nierenfunktion halt reflektieren, hätten wir dann einige Parameter, die differenzialdiagnostische Bedeutung haben, die man halt im Blut messen kann. So, da wäre zunächst mal das Antistreptolysin, ASL abgekürzt, oder besser noch funktioniert dieser Parameter AntidNase B. Da gibt es die Situation, dass jemand eine Mandelentzündung hat, eine Pharyngitis, und zwar mit beta-hämolysierenden Streptokokken. Dann haben die Leute meistens hohes Fieber, fühlen sich unwohl, aber nach 3-4 Wochen ist das Ganze ausgestanden. Die Leute auf dem Wege der Besserung und plötzlich fiebern die wieder auf. Man hat, nachdem man das untersucht hat, festgestellt, dass der Hintergrund wie folgt ist. Die Patienten entwickeln halt Antikörper und die haben eine Kreuzreaktivität, reagieren also nicht nur auf die Bakterien, sondern auch mit den Glomeruli, aber auch den Herzklappen. Und das führt dann also zu ganz wesentlichen Schädigungen dieser Organe. Und wenn man den Verdacht hat, dass sowas vorliegt, würde man also ASL bestimmen, vor allen Dingen die Titerbewegung sich angucken, wenn man feststellt, dass tatsächlich in dieser Richtung eine Reaktion halt abläuft, dann muss man sehen, dass man diese Patienten antiphlogistisch therapiert und für die Zukunft muss man immer sehr stark vorbeugen, die antibiotisch halt abdecken, eventuell müssen die Mandeln auch entfernt werden. Und die AntidNase B ist halt noch ein bisschen empfindlicher und auch spezifischer, dass die also zu bevorzugen ist bezüglich dieser Fragestellung. Dann gibt es das nächste Thema, dass Leute damit auffallen, dass sie was in der Niere haben, und zwar dadurch, dass der Urin schäumt. Ja? Und da liegt dann eine Proteinurie halt vor. Und Hintergründe können sein, entweder dass jemand einen Diabetes mellitus seit vielen Jahren hat oder einen arteriellen Hypertonus oder in 40% der Fälle der Hintergrund sind Glomerulonephritiden. Und wenn man diese Verdachtsdiagnosen, die man hat, halt näher überprüfen möchte, dann kann man, was die Glomerulonephritiden angeht, wie folgt vorgehen. Zunächst mal ist es so, dass Antikörper die Basalmembran attackieren oder sind Antikörperkomplexe, die da ausfallen. Auf jeden Fall wird in beiden Fällen das Komplementsystem dann involviert. Komplementfaktoren werden verbraucht und man bezeichnet das als Komplementverbrauch und sie haben dann für verschiedenste Komplementfaktoren niedrige Werte. Um also diese Verdachtsdiagnose zu überprüfen, gucken Sie sich das Komplementsystem einfach an. Sie könnten da verschiedenste Parameter messen, aber der beste Parameter ist eigentlich das C3, lässt sich analytisch sehr gut handeln. Und wenn Sie da erniedrigte Werte finden, untermauert das Ihre Arbeitshypothese, dass eine Glomerulonephritis halt vorliegt. Allerdings muss man vorsichtig sein. Diese Messungen sind nur sinnvoll, wenn Sie die in den ersten 1, 2, 3 Tagen machen, wenn Klinik halt da ist. Danach kommt es nämlich von Seiten des Körpers zu einer akuten Phasereaktion. Ja? Und die Parameter haben dann wieder ein höheres Niveau und dann würde man beispielsweise Werte, die im niedrigen Referenzbereich vorliegen, dann als guten Hinweis darauf verwenden können, dass eine Glomerulonephritis vorliegt. Und wenn Sie die zeitlichen Abläufe nicht kennen, dann guckt man einfach, ob die akute Phasereaktion tatsächlich schon vorliegt, nimmt also parallel bestimmt das CAP und wie gesagt, wenn CAP erhöht ist, dann ist das ein bisschen schwieriger mit der Interpretation der Werte. Nächster Punkt ist, wenn Sie eine Proteinurie bei einem Patienten haben, dann kann man im Urin halt untersuchen, ob es eine leichte, eine selektive Proteinurie halt ist, geringe Ausscheidung von Proteinen, aber vor allen Dingen ist es nur das Albumin. Und wenn Sie das festgestellt haben und davon also sprechen, dass eine selektive Proteinurie vorliegt, dann wissen Sie auch, dass das nur recht gutartige Glomerulonephritiden sein können, zum Beispiel ein Lupus. Und dann wäre typisch, dass man zum Beispiel Anti-Doppelstrang-DNA-Antikörper halt bestimmt, um die Arbeitshypothese zu untermauern. Ist es so, dass sehr viel mehr Protein ausgeschieden werden, der Urin natürlich auch mehr schäumt, aber vor allen Dingen es nicht nur das Albumin ist, sondern zusätzlich auch das Transferin und letztendlich ihr Immunglobuline. Das wäre dann eine unselektive Proteinurie. Da haben Sie also wesentliche Schädigungen an den Filtern, meistens auch irreversibel. Und dann kommen halt Entitäten nur in Frage, die sehr, sehr bösartig sind, wie beispielsweise bei der Good Pasteur Glomerulonephritis. Und dann würde man zum Beispiel Antibasalmembran-Antikörper bestimmen. So, dann des Weiteren kann es so sein, dass bei einem Patienten eine monoklonale Gammopathie halt vorliegt, ein Plasmozytom. Dann würde man halt im Urin den untersuchen, würde da feststellen, dass diese typischen Leichtketten dort zu finden sind, kann das Ganze auch komplettieren durch weitere Untersuchungen, indem man eine Immunfixation halt macht im Urin, aber auch im Blut. Das wäre dazu zu sagen, was diese Plasmozytome angeht. Man muss auch wissen, dass bei einem Plasmozytom Proteine halt im Urin erhöht gefunden werden, aber dass man die nur im Labor nachweisen kann, die Teststreifen, die vielfach von den Hausärzten verwendet werden, können diese Leichtketten überhaupt nicht erkennen. Und ein häufiger Fehler ist, dass davon Gebrauch gemacht wird, die Ärzte das nicht wissen und auf diese Art und Weise es ausschließen, aber es ist nicht korrekt. Gut, der Goldstandard wäre dann, wenn wir hier bei diesen Untersuchungen halt fündig geworden sind, dass man invasiver wird, man macht Biopsien halt und das gilt insbesondere für die Glomerulonephritiden, aber auch in der Transplantationsmedizin für die Abstoßungsfragestellungen. Flankierend bildgebende Verfahren. Gut, dann Clearance-Untersuchungen, wenn man sie es ganz genau machen möchte, dann greift man auf die wirklichen Clearance-Untersuchungen zurück, untersucht also die Konzentration sowohl im Urin wie andererseits im Blut. Die einfachste Formel wäre hier, dass Sie die Urinkonzentration zum Beispiel vom Kreatinin verrechnen mit dem Urinvolumen, dividiert durch die Konzentration im Serum und die Zeit halt mitverrechnen. Und wenn es kleine Kinder betrifft, dann ist diese universelle Formel halt nicht ausreichend. Dann würde man halt das Ganze adjustieren müssen. Man vergleicht dann die Körperoberfläche eines Kindes mit der eines typischen Standarderwachsenen und kann das auf diese Art und Weise dann diese Formel besser berechnen. Körperoberfläche ergibt sich natürlich, indem man aus Nomogrammen die Größe und das Gewicht halt nachguckt oder einträgt und So, Kreatinin-Clearance, da ist es zunächst mal so, dass Sie nichts Besonderes machen müssen, was aufwendig oder invasiv für den Patienten ist, ist eine endogene Clearance. Sie wissen, dass die etwa bei 110 bis 120 Milliliter pro Minute halt liegt und im Laufe der Jahre dann halt ab dem 30. Lebensjahr fällt die allerdings halt ab. Und die diagnostische Lücke, wenn Sie das richtig gemacht haben, auch mit dem 24-Stunden-Sammelurin, was allerdings sehr häufig nicht gut umgesetzt ist, nicht klappt, da lauern also Probleme. Die diagnostische Lücke wäre dann nur 10% und das reicht für die klinische Versorgung normalerweise immer aus. Also man sieht kaum, dass dann noch aufwendigere Untersuchungen gemacht werden. Wenn aber Experten das wohl machen wollen, dass sie dann noch ein bisschen mehr Informationen rauskitzeln möchten, dann wird die sogenannte Inulin-Clearance halt verwendet. Sie wissen, dass Inulin dann exogen zugeführt werden muss. Das wird noch viel mehr nur filtriert und nicht sezerniert, noch nicht reabsorbiert. Und dieser Parameter funktioniert also noch ein bisschen besser. Man sagt, die diagnostische Lücke, die sich da ergibt, die ist kleiner 1, also die ist völlig zu vernachlässigen. Aber in wenigsten Fällen wird das halt notwendig sein klinisch. Und dann gibt es eine letzte Clearance, die Sie kennen sollten, das ist die PAH-Clearance, steht für Para-Aminohypursäure. Diese Substanz wird sowohl halt filtriert, wie Sie hier sehen, und auch tubulär sezerniert. Und das spiegelt dann wieder, wie der komplette renale Blut- bzw. Plasmafluss halt ist. Man muss wissen, wenn das Blut, was über die Glomeruli läuft, das wird eigentlich komplett dort abfiltriert und dasselbe gilt auch für das Blut, was tubulär diese Substanz halt sezerniert. Und man kann sagen, dass insgesamt etwa 20% des Blutflusses durch die Glomeruli geht und durch den Tubulusapparat etwa 80%. So, und wofür verwendet man das Ganze jetzt? Da möchte man also wissen, wie der renale Plasmafluss ist. Und das ist beispielsweise bei Fragestellungen wichtig, wie in der Transplantationsmedizin die sogenannte akzelerierte Transplantationsatherosklerose. Da kommt es also zu einer Verlegung nicht der großen Arterien, sondern der sehr kleinen. Die kann man bildgebend sehr schlecht nur darstellen. Biopsien wären zu invasiv. Und wenn man jetzt einen Quotienten bildet, ja, aus der Inulin-Clearance und der PAH-Clearance, das normale Verhältnis wäre 0,2, ja, dann weiß man, wenn dieses Verhältnis, diese Ratio kleiner 0,2 ist, dass es um einen glomerulären Schaden wohl geht, während wenn das Verhältnis größer als 0,2 ist, dann deutet das darauf hin, dass ein vaskulärer Schaden halt ist. Und das ist also eine gute, einfache, nicht invasive Methode, um aufzeigen zu können, dass sich da an den Gefäßen Veränderungen halt abspielen, wie zum Beispiel bei der akzelerierten Transplantationsatherosklerose. So, Kreatinin-Clearance mal ein bisschen anders dargestellt, warum das Sinn macht, die zu bestimmen. Es ist so, wenn Sie Patienten halt haben, die eine Einschränkung über die Zeit entwickeln, sei es, dass sie einen Diabetes mellitus haben oder einen arteriellen Hypertonus oder eine Glomerulonephritis. Wenn sie gesund sind, haben sie noch etwa so 110 Milliliter pro Minute. Und dann über 5, 10, 20 Jahre verändert sich das, reduziert sich das und sie können das die ganze Zeit sehr gut halt verfolgen und frühzeitig halt eingreifen, wenn sich das für den Patienten nicht gut entwickelt. Und erst dann, wenn 60% der Funktion eingeschränkt ist, dann passiert es, dass die Werte auch im Blut über den Referenzwert von 1,1 halt steigen. Und das allerdings in den nächsten Monaten und Jahren dramatisch schnell. Besonders kritisch ist dann letztendlich, dass das Kalium sehr hoch sein wird. Und dann haben Sie das Problem von hyperdynamischen Herzrhythmusstörungen, Herzflattern, Herzflimmern, wo die Patienten schnell dran sterben können. Übrigens, wenn die Kaliumwerte hier so hoch sind, die misst man gar nicht unbedingt im Blut, sondern man guckt sich einfach im EKG an, wie die T-Wellen sich verhalten. Und wenn das T dann sehr prominent ist, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass das Kalium viel zu hoch ist. Gut, dann letztendlich Untersuchungen im Urin. Sie werden im Praktikum halt dann hören, dass es ganz verschiedene Abnahmebedingungen für den Urin gibt. Einige, die einfach, andere, die was komplizierter sind. Und da verbergen sich halt im Hintergrund verschiedene Fragestellungen dahinter, die werden wir dann im Rahmen des Praktikums miteinander besprechen. Also hier an dieser Stelle nur dieser kurze Hinweis darauf. Ja, zunächst mal, wenn man den Urin dann gewonnen hat, dann kann man halt zunächst mal gucken, wie sieht es um die tubuläre Funktion halt aus. Sie wissen, der Tubulus hat die Aufgabe, die Homöostase vom Wasser, des Wasser- und Elektrolythaushaltes zu garantieren. Aber der Tubulusapparat ist auch dazu da, dass wichtige Ressourcen wie beispielsweise Proteine oder auch Glucose nicht verloren gehen. So, und was man jetzt macht, um den Tubulusapparat zu dokumentieren, in welchem Zustand der ist, da würde man dann zum Beispiel zunächst mal bei spontan entnommenem Urin die Urinosmolarität sich angucken und ist die größer als 600 Milliosmol pro Kilogramm, dann ist alles in Ordnung, aber ist sie kleiner, dann muss man nachfassen. Und dann würde man im einfachsten Fall den Patienten dazu auffordern, dass er mal mehrere Stunden durstet und kann er dann unter diesen Durstbedingungen dreifach aufkonzentrieren, dann ist alles in Ordnung, dann kann man Entwarnung geben, aber im anderen Fall gibt es Probleme am Tubulusapparat und dann sind hier verschiedene Differentialdiagnosen für Sie mal gelistet, Hintergründen, die dann in Frage kämen. Ja, und der andere Punkt wäre, um den tubulären Bereich halt aufzuzeigen, in welchem Zustand der ist, dass Sie eine Proteinurie-Diagnostik machen. Das läuft darauf hinaus, dass kleine Moleküle, die kleiner als Albumin sind, zunächst mal immer ausgeschieden werden über die glomerulären Filter, müssen dann allerdings dann tubulär rückresorbiert werden. Wenn jemand gesund ist, passiert das halt und im Endhand sind keine tubulären Marker, wie beispielsweise Alpha-1-Makroglobulin zu finden, aber wenn der Tubulusapparat geschädigt ist, dann findet man sehr wohl so typische tubuläre Proteinmarker. Gut, Proteinurie-Diagnostik, ein paar kurze Sätze noch dazu. Sehr kritisch ist immer, wenn jemand berichtet, dass der Urin aufschäumt oder wenn Sie so ein Uringefäß mal in die Hand nehmen und schütteln das ein bisschen auf und sehen dann, so eine Schaumentwicklung, das weist darauf hin, dass eine Proteinurie vorliegen könnte. In 90% der Fälle wird sich das in dieser Richtung dann auch bestätigen. Woran liegt das? Proteine, die haben halt einen hydrophilen und hydrophoben Bereich, amphipathisch sind die. so bezeichnet man das, und die setzen die Oberflächenspannung halt herab, und das ist der Hintergrund, dass sich dieser Schaum bildet. Nur in den seltenen Fällen, ja, so in etwa 10% der Fälle, ist das heute mal so, dass wenn jemand sehr viel Cappuccino trinkt, da sind Substanzen drin, die inert sind, die der Körper nicht weiter abbaut, die erscheinen dann auch im Urin, oder wer sehr viel Milch trinkt, da kann das auch mal auftauchen. Ja? Da macht man einen einfachen Auslastversuch für eine Woche. Wenn sich das dann nicht zurückbildet, dann sollte man unbedingt mal das weiter abklären lassen. So, Proteinurie-Diagnostik des Weiteren. Eine leichte Proteinurie, die haben Sie alle. Vor allen Dingen, wenn Sie sich körperlich belasten, tritt das auf. Also mit empfindlichen Methoden im Labor kann man das ohne weiteres nachweisen. Wenn die Ausscheidungsmenge dann allerdings größer ist, ja, größer als 150 Milligramm pro Tag, ja, dann ist das ein kritischer Befund. Oder aber auch, wenn Sie eine Proteinurie-Diagnostik machen und ein untypisches Muster halt finden. Wie das aussieht, zeige ich Ihnen anschließend. Es beginnt immer damit, dass kleine Moleküle, nämlich das Albumin, ausgeschieden wird. Ja? Und wenn das ausgeschieden wird in einer erhöhten Menge von 30 bis 300 Milligramm Albumin pro Tag, das wäre eine Proteinurie. Das übersetzt sich meistens in folgende Konzentration, 20 bis 200 Milligramm pro Liter. Und dann ist das Problem, dass die Teststreifen, die vielfach verwendet werden, halt nicht eine ausreichende Nachweisgrenze halt haben. Ja? Hier steht, normale Teststreifen haben eine Nachweisgrenze von nicht kleiner als 200 Milligramm. Das heißt, da haben Sie falsch negative Ergebnisse. Deswegen, wenn Sie dieser Frage nachgehen wollen, dann müssen Sie teurere, bessere immunologische Teststreifen verwenden. Die weisen das ab 20 Milligramm dann auch nach, sind aber auch fünffach so teuer. Die meisten Ärzte haben sie halt nicht in der Schublade. Die beste Methode ist, das Ganze in ein Labor zu schicken. Da kann mit sehr viel besseren, empfindlicheren Methoden das gut aufgezeigt werden. Gut, des Weiteren sollten Sie wissen, dass diese Teststreifen Albumin noch sehr gut erkennen. Da sind sie diesbezüglich halt optimiert. Das IgG ist schon weniger gut. Die tubulären Marker werden ziemlich schlecht nur erkannt. Und die Leichtketten, das hatte ich eben schon gesagt, beim Plasmozytom zum Beispiel gar nicht. Das sehen Sie hier auch mal ein bisschen grafisch illustriert. Hier haben Sie die wahre Konzentration von verschiedenen Parametern, wie man die im Labor tatsächlich messen wollte. Und hier sehen Sie mal die Teststreifenkonzentration. Und Sie sehen, das Albumin wird gut erkannt, das IgG nicht ganz so gut. Hier ist ein tubulärer Marker. Dann sehen Sie, dass der Teste deutliche Probleme damit haben. Und überhaupt nicht erkannt werden die Leichtketten. Fragen wir auch häufig bei den Prüfungen halt ab. Gut, dann eine Makroalbuminurie wären die Konzentrationen, die über das hinausgeht, wie eine Mikroalbuminurie halt definiert ist. So, wie geht man bei dieser Proteinurie-Diagnostik halt vor? Man würde im einfachsten klassischen Fall den Urin halt elektrophoretisch auftrennen. Sie hätten dann eine Auftragsstelle, die auf der linken Seite halt liegt. Und ja, die großen Moleküle wie das IgG bleibt hier links liegen, die kleineren Moleküle wandern weiter nach rechts, das Albumin also schon mal in etwa bis in diese Mittelposition und noch kleinere Moleküle, Mikroglobuline, weit nach rechts. Hier ist angezeigt, wie der Filter in etwa ist, der würde also normalerweise das Albumin nicht durchlassen, dass Sie also Albumin nicht nachweisen können, beziehungsweise nur Spuren davon. Und wenn jetzt der Filter durchlässiger wird, der also geschädigt ist, ja, dann werden wir Sie zunächst mal sehen, dass das Albumin erhöht ausgeschieden wird. Man spricht von einer selektiven Proteinurie, das sind die Anfangszustände, und verschlechtert sich das und die Filter werden mehr geschädigt, dann würde auch das Transferin nachweisbar sein und letztendlich auch das IgG. Wenn das IgG nachgewiesen wird, dann spricht man von einer unselektiven Proteinurie. Das sind meistens Zustände, die dann irreversibel sind, die auf Therapie sehr schlecht ansprechen. Wenn man eine Therapie durchführt und der Patient entwickelt sich gut mit seiner Niere, dann würden wir als erstes das IgG nicht mehr finden, dann würde das Transferin nicht mehr nachweisbar und letztendlich, wenn alles ganz rund läuft, lässt sich das Albumin auch nicht mehr finden. Diese Mikroglobuline, Alpha-1 und Beta-2-Mikroglobulin, die sind so klein, dass sie immer ausgeschieden werden, aber wenn der Tubulusapparat intakt ist, dann wird das reabsorbiert. Und es erscheint im Endtarn nicht. Haben Sie allerdings einen tubulären Schaden, dann würden wir halt diese Parameter als Hinweis, dass ein tubulärer Schaden vorliegt, halt erkennen. Also mit anderen Worten, merken Sie sich hier diese großen Moleküle, wenn die gefunden wird, das ist ein glomerulärer Schaden. Und wenn diese ganz kleinen Markermoleküle gefunden wird, das deutet darauf hin, dass ein tubulärer Schaden halt vorliegt. Hier sehen Sie das letztendlich mal in einer maximalen Ausbaustufe. Und es gibt jetzt für bestimmte Zustände sogenannte Leitproteine, prärenale Proteinurien, das wäre das freie Hämoglobin oder das Myoglobin oder das Benz-Jones-Proteinurie. Und dann gibt es glomeruläre, tubuläre und postrenale Schädigungen. Ganz kurz dazu ein paar Beispiele. Hier sehen Sie zunächst mal, wie das im Labor gemacht wird. Hier ist eine Referenzspur, Auftragsstelle, da bleibt einiges halt liegen. Das IgG, Transferrinalbumin wandern nicht besonders weit, aber die kleineren Moleküle wandern dann sehr weit im elektrischen Feld. Und hier sehen Sie verschiedene Patienten und sehen, dass die halt bestimmte Proteine ausscheiden und das kann man dann halt feststellen und näher beschreiben. So, was erlaubt das dann, wenn Sie feststellen, dass eine selektive glomeruläre Proteinurie vorliegt, dann deutet das darauf hin, dass nur leichte Schädigungen vorliegen, ja, wie bei einer Minimal Change Glomerulonephritis oder Sie können sagen beim Diabetes mellitus das Frühstadium. Wenn Sie feststellen, dass das unselektiv ist, dann können Sie einengen die möglichen Erkrankungsbilder auf Dinge, die weiter fortgeschritten sind, beispielsweise Diabetes mellitus in einem Spätstadium oder aggressivere Verlaufsformen, hier diese rapid progressive Glomerulonephritis. Und wenn Sie ein tubuläres Muster finden, geht damit parallel, dass eine Pyelonephritis, Nierenbeckenentzündung vorliegen könnte oder bestimmte Umweltgifte oder Medikamente halt eine Nephropathie halt auslösen oder ischämische Schädigung machen das häufig. Das heißt, dadurch, dass Sie das differenzieren, klassifizieren, können Sie einengen auf bestimmte Differentialdiagnosen, die dann nur möglich sind. So, ganz kurze Beispiele noch zu diesen verschiedenen Formen. Hier sehen Sie zunächst mal einen Normalzustand, wie der bei Ihnen gefunden würde. Diese Untersuchungen sind sehr empfindlich, das heißt, ganz leichte Spuren von Albumin würde man auch bei Ihnen dann halt entdecken können. Die Labormediziner machen das heutzutage übrigens nicht mit so elektrophoretischen Ansätzen, sondern sie bestimmen auf Großanalyser mit immunologischen Methoden diese typischen Moleküle. Hier sehen Sie die nochmal, die ich Ihnen eben schon genannt hatte, also hier diese glomerulären und hier diese tubulären. Und einen Parameter hatte ich noch unterschlagen, das ist das Alpha-2-Makroglobulin, 250 Kilodalton, also enorm groß. Und wenn Sie das finden, dann weist das darauf hin, dass Sie einen postrenalen Schaden haben. Das liegt immer daran, dass in den ableitenden Harnwegen Blutungen vorliegen. Im einfachsten Fall sind es Entzündungen oder Steine, können aber auch Neoplasien halt sein. Ja, und das wird also dann hier bestimmt von den Labormedizinern, hat für die noch den Vorteil, dass sie das nicht nur einmal abrechnen können, sondern direkt siebenfach. So, hier haben Sie dann eine prärenale Proteinurie, wie bei einem Plasmozytom. Sie werden dann finden, dass Benz-Jones Dimere und Monomere ausgeschieden werden. Und das schädigt den Tubulusapparat über die Zeit sehr stark. Und wenn der Tubulusapparat dann geschädigt ist, dann macht man das daran fest, dass das Alpha-1-Mikroglobulin halt nachgewiesen werden kann. Ja, so verschiedene Formen der prärenalen Proteinurie hatte ich Ihnen eben schon aufgezeigt. So, bei einer glomerulären Proteinurie, die unselektiv ist, was findet man dann da? Albumin, wenn Sie das nur finden, wäre es eine selektive Proteinurie und wenn Sie die größeren Substanzen finden, ja, dann ist es halt unselektiv und wie gesagt in vielen Fällen ziemlich frustrierend gegenüber einer Therapie. Hier sehen Sie das nochmal dargestellt, wenn die Labormediziner das heute berichten, also hier sind die Werte dann zu finden, grafisch ist das Ganze halt ein bisschen aufgemotzt, dann sehen Sie hier verschiedene andere Parameter, die für die Beurteilung ganz sinnvoll ist, aber letztendlich der Computer weist Ihnen dann oder beschreibt Ihnen, was für eine Art von Proteinurie das ist und listet Ihnen auch die ganzen Differentialdiagnosen, die möglich sind, sodass Sie also nicht das in Lehrbüchern etwa nachschlagen müssten oder müssten das auch memorieren. Tubuläre Proteinurie, ja, Nierenbeckenentzündung oder bestimmte Medikamente können tubulären Schaden halt machen. Diese kleinen Moleküle, die werden immer ausgeschieden, ja, in den Primärharn, aber normalerweise rückresorbiert, ist das Tubulussystem kaputt, dann würden Sie das auch im Endharn finden. Also diese beiden Parameter, Alpha-1 und Beta-2-Mikroglobulin, die typischen Marker, um einen tubulären Schaden halt aufzuzeigen. Dann haben Sie hier eine gemischte Form, eine kombinierte. Das ist häufig so, wenn jemand zunächst mal eine selektive, dann eine unselektive glomeruläre Proteinurie hat. Die ganzen Proteine liegen im Tubulussystem vor. Das Tubulussystem versucht, das zurückzuresorbieren, aber sekundär werden ganz häufig, das wird das Tubulussystem dann auch geschädigt, dass wir im Endzustand, also bei einer Niereninsuffizienz feststellen können, dass es ein kombinierter Schaden ist. So, Und dann, wie gesagt, postrenale Proteinurie, da wäre es so, dass das ganz große Molekül, das Alpha-2-Makroglobulin, 250 Kilodalton im Vergleich zu 70 Kilodalton beim Albumin, halt gefunden wird. Das kann nie so sein, dass das über die Niere ausgeschieden worden ist, sondern das sind dann halt mehr oder weniger Blutungen aus den ableitenden Harnwegen. Sie würden dann auch im Urin ganz ähnliche Verhältnisse finden, wie man das auch direkt im Blut nachweisen könnte. Wie gesagt, im einfachsten Fall Entzündung, im schlimmsten Fall kann sich aber eine Neoplasie dahinter verbergen. Ja, das wäre hier so ein Beispiel dazu. Und ja, das wäre es dann so für die heutige Vorlesung. Im Seminar werden wir dann uns über Urinteststrafendiagnostik und die Urinsedimente mit Ihnen noch unterhalten. Gut, das wäre es dann für heute. Besten Dank.